Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, mal wieder hier bei euch zu sein und euch zu dienen. Vielleicht für diejenigen, die mich noch nicht kennen, wie Alex schon sagte, ich bin Marvin Dück, 29 Jahre alt, habe Bibelschule gemacht, war dann hier ja auch in einem Sommer im Praktikum, bin nach der Bibelschule dann zurück in meinen Beruf gegangen, arbeite jetzt in einem Unternehmen im Controlling. Genau, und diene ehrenamtlich bei mir zu Hause in der Gemeinde. Ich habe euch heute Morgen zwei fiktive Personen mitgebracht, und zwar zwei Brüder. Geht die Präsentation? Einer dieser Brüder ist Priester geworden. Er war schon immer ein vorbildlicher Sohn und sein moralisches Verhalten war für ihn immer auch schon die oberste Priorität. Er hat immer schon alles gegeben, um ein guter Mensch zu sein. Man konnte ihn jeden Sonntag im Gottesdienst sehen. Er hat auch nie vergessen, seinen Zehnten zu spenden, was ihn auch ziemlich stolz machte. Ganz im Gegenteil zu seinem jüngeren Bruder. Ihn interessierte es weniger, ob er sich moralisch gut oder richtig verhält. Er genoss sein Leben ohne Rücksicht auf andere. Und schon als kleiner Junge bereitete er seinen Eltern nichts als Schwierigkeiten. Glücksspiel und Drogen führten dazu, dass er sich hohe Schulden anhäufte. Und um an das Geld zu kommen, fing er an, Menschen zu betrügen, sie zu bestehlen, wodurch er letztendlich im Gefängnis landete. Unterschiedlicher können Brüder nicht sein, oder? Äußerlich würden wir sagen, wie Tag und Nacht die beiden. Und in der Bibel finden wir ein Gleichnis, in dem Jesus zwei so unterschiedlichen Brüdern begegnet. Äußerlich so unterschiedlich, aber innerlich ähnlicher, als man denkt. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet von den verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater. Und wir finden dazu ein Gleichnis in Lukas 15. Ihr dürft mit mir gemeinsam Lukas 15 aufschlagen. Und in Lukas 15 finden wir drei Gleichnisse. Wir finden das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und anschließend das, was wir uns heute anschauen wollen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und die ersten beiden Verse in Lukas 15 sind ganz entscheidend, denn dort bekommen wir einen Einblick, wem Jesus diese Gleichnisse erzählt. Wir lesen in den ersten beiden Versen, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Jesu Zuhörerschaft setzt sich hier aus zwei völlig entgegengesetzten Gruppen zusammen. Wir haben hier einmal die Zöllner und die Sünder, wie der zweite Begriff es eigentlich auch schon sagt, es waren damals die verrufenen Leute schlechthin. Sie beachteten weder die Moralgesetze noch die kultische Reinheit. Die Zöllner betrogen die Menschen um ihr Geld, um sich selbst zu bereichern. Und ihnen gegenüber stehen jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die geistliche Elite der Gesellschaft. Sie hielten die moralischen Vorschriften, sie besuchten die Gottesdienste und studierten die Gesetze bis ins Genaueste. Und diese zwei Gruppen stehen hier jetzt vor Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten geht dabei nur ein Gedanke durch den Kopf. Wie kann sich Jesus mit diesen Leuten, mit den Zöllnern und Sündern nur abgeben und mit ihnen essen? Und Jesus antwortet den Pharisäern auf ihre Gedanken in Form dieser Gleichnisse. Wir lesen in Vers 11, wie Jesus sagt, er aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Jesus antwortet ihn in Form eines Gleichnisses. Ein Mensch hatte zwei Söhne und diese Söhne sollen jetzt diese beiden Gruppen darstellen, während der Vater dieser Söhne Gott darstellt. Kommt, lasst uns in das Gleichnis einsteigen und uns diese Person mal genauer anschauen. Und so kommen wir auch zu meinem ersten Punkt, der jüngere Bruder, lustgetrieben und verloren. Wir lesen ab Vers 11, er aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Die Geschichte startet mit einer absolut respektlosen Bitte des jüngeren Bruders. Vater, gib mir den Teil des Erbes, der mir zustellt. Dieser Sohn fordert den Vater auf, gib mir mein Erbe. Wir alle wissen, dass ein Erbe eigentlich erst an eine Person übergeht, wenn jemand stirbt. Das ist also nicht normal, was dieser Sohn hier verlangt, oder? Es ist doch total unverschämt, den Vater so etwas zu fragen. Überspitzt könnte man schon fast sagen, ich wünschte, du wärst tot. Also es scheint nicht so, als ob dem Sohn irgendwas am Vater liegt. Stattdessen will er nur sein Vermögen haben. Ein traditionsbewusster orientalischer Vater hätte auf so eine Bitte eigentlich nicht mehr mit als ein paar Schlägen reagiert. Heute sieht es in unserer Gesellschaft ja etwas anders aus, aber damals waren gehorsame Kinder die absolute Selbstverständlichkeit. Etwas anderes kam eigentlich gar nicht in Frage. Umso erstaunlicher ist es, wie der Vater reagiert. Wir lesen, und er teilte ihnen die Habe. Den Hörern kamen jetzt wahrscheinlich erstmal viele Fragezeichen. Statt diesen Sohn jetzt zurechtzuweisen und ihm zu strafen, kommt der Vater ihm jetzt entgegen und gibt ihm sein Erbe. Wie geht es weiter? Wir lesen, und nach nicht vielen Tagen brach der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Der Sohn packt dann schließlich alles zusammen und zieht los in ein fernes Land, wahrscheinlich ein heidnisches Land, also die gottlose Gegend schlechthin. Er entfernt sich jetzt aus der Nähe seines Vaters und sucht die Ferne. Der Text sagt uns nicht, warum er das tut, aber wir können es uns wahrscheinlich alle denken, oder? Weg aus der Gegenwart des Vaters bedeutet, ich kann bestimmen. Ich kann endlich mal tun und lassen, was ich möchte, worauf ich Lust habe, ohne dass mir jemand vielleicht ständig ins Gewissen redet, ohne dass mir irgendjemand etwas vorschreibt. Das ist doch, was der Sohn wollte, oder? Endlich frei sein, endlich nicht mehr dieses eingeengte Leben in der Nähe des Vaters zu führen, niemanden, der ihn zurechtweist, sondern das Leben auszukosten. Und so handelte dieser Sohn auch. Wir lesen in einem Zug, wie er sein Vermögen bekommt und gleichzeitig wieder alles zum Fenster hinauswirft. Verschwenderisch zu sein, war für die Juden ganz klar eine Sünde. Das, was er also in der Gegenwart des Vaters nicht tun konnte, was dort unmöglich war, konnte er jetzt in seiner Freiheit ungestört ausleben. Aber wie geht es mit diesem Sohn weiter? Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin, hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Schnell lesen wir, wie es für diesen Sohn auf einmal bergab geht. Gerade schien es noch so, als lebe er seinen Traum, und im nächsten Moment stürzt er völlig ab und landet auf einmal ganz unten. Was war passiert? Wie in einer Abwärtsspirale hier führte bei ihm eins zum nächsten. Als das Geld aufgebraucht war und er alles ausgegeben hatte, kam eine Hungersnot. Er fing an, Hunger zu leiden, kein Geld mehr zu haben. Verzweifelt nahm er die nächste Gelegenheit, die sich ihm bot, als Schweinehirte zu arbeiten. Und schlussendlich saß er bei den Schweinen und beneidete diese noch um ihr Essen. Also dieser Sohn landet hier jetzt an seinem absoluten Tiefpunkt. Für die Juden die Schweine, die unreinsten Tiere überhaupt, also der absolute Tiefpunkt für sie. Die Pharisäer, die Jesus zuhörten, dachten sich wahrscheinlich auch jetzt nur eins, ja, hat er auch verdient, nachdem er so gehandelt hat. Er war so von seinen Begierden und von seinem Verlangen getrieben, das zu tun, worauf er Lust hatte, dass bevor er noch erkannte, wo ihn sein Leben hinführt, es ihm schon eigentlich völlig entglitten ist und er sein Leben voll an die Wand gefahren hat. Was für diesen Sohn so verlockend war, brachte ihm nichts mehr als sein größtes Elend. Und statt endlich frei zu sein, landete er bei den Schweinen. Vielleicht kommt dir an dieser Stelle jetzt auch die Frage auf, wie kann man sein Leben auch nur so an die Wand fahren? Wie kann einem das Leben auch nur so entgleiten? Ist es nicht genau das, was die Sünde in unserem Leben anrichtet? Ist es nicht das, worauf wir Menschen so oft reinfallen, wenn wir den Versprechungen der Sünde glauben? Wenn die Sünde dir verspricht, Unabhängigkeit und Freiheit, du kannst machen, was du willst, dann wirst du endlich frei sein und glücklich sein. Wenn die Sünde dir sofortige Befriedigung verspricht, du brauchst das genau jetzt, um glücklich zu sein. Und als letztes redet sie dir noch ein, dass Gott ein Hindernis für deine Freiheit ist und du dich von ihm vielleicht entfernen musst, um wirklich frei zu sein. Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Wie ergeht es dir in deinem Alltag, wenn die Sünde anklopft? Wie ergeht es dir, wenn die Versuchung anklopft? Bei den Versuchungen mit der Sünde ist es ähnlich wie so bei einem Drachen. Man könnte denken bei diesem Drachen, wenn diese Schnur bloß nicht wäre, dann könnte dieser Drache doch so richtig fliegen. Wenn diese Schnur nicht wäre, dann könnte dieser Drache noch viel höher fliegen. Wenn diese Schnur ihn bloß nicht zurückhalten würde. Durch diese Schnur ist dieser Drache doch total begrenzt. Aber die Wahrheit ist, wenn diese Schnur reißt, dann stürzt dieser Drache zu Boden. Denn die Schnur, die ihn unten hält, hält ihn auch gleichzeitig oben am Fliegen. Das Reißen der Schnur macht diesen Drachen nicht freier. Und genauso verhält es sich in deinem Leben. Du wirst immer auf eine Katastrophe zusteuern, wenn du dich von Gott entfernt und auf der Suche nach mehr bist. Vielleicht landest du dich nicht sofort bei den Schweinen. Aber ist es nicht die Gegenwart bei Gott, durch die du dich vielleicht manchmal so eingeengt fühlst, die dich davor bewahrt zu fallen und dein Leben vielleicht an die Wand zu fahren? Vor einigen Jahren, da habe ich mein drittes Bibelschulpraktikum in einer Gemeinde in Köln gemacht. Und Teil des Praktikums war es auch, am Samstag mal mit dem Team von der Obdachlosenarbeit auf die Straße zu gehen in Köln und die Obdachlosen zu besuchen. Aus Detmold kenne ich das nicht so, aber in Köln hat man an allen möglichen Ecken immer wieder Obdachlose gesehen. Und eine Frage drängte sich mir immer wieder auf. Was war geschehen, dass diese Menschen da gelandet sind? Und als wir dann am Abend unterwegs waren bei den Obdachlosen und ihnen Kaffee und Brötchen gebracht haben, mit ihm Zeit verbracht haben und geredet haben, da habe ich mich mit einem von ihm mal etwas länger unterhalten. Ich nenne ihn jetzt mal Malte, es ist nicht sein richtiger Name. Und Malte saß vor einem Supermarkt, ganz zerlumpt, mit einer Bierdose in der Hand und ich musste gar nicht wirklich nachfragen und er fing schon an, aus seinem Leben zu erzählen. Damals war Malte verheiratet gewesen, er hatte ein Haus gehabt, er hatte einen Job als Bauarbeiter gehabt, der ihm auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und er sagte, für ihn und seine Frau war es immer wichtig, ehrlich zueinander zu sein. Doch eines Tages ließ sich Malte von seiner Lust treiben und machte einen Fehler. Er betrug seine Frau, er ist fremdgegangen. Aber weil sie ja immer ehrlich sein wollten, ging er zu seiner Frau und erzählte ihr, was er getan hatte, worauf seine Frau ihn verließ und sich von ihm getrennt hat. Und es machte Malte so fertig, dass er mit seinem Leben nicht mehr klarkam. Er suchte sich Halt in Drogen, fing an, Heroin zu nehmen, wodurch er noch mehr abstürzte. Er verlierte seinen Job, er verlierte das Haus und landete schlussendlich auf der Straße. Eine Geschichte von vielen. War es Malte sein Ziel gewesen, auf der Straße zu landen? Ganz sicher nicht. War es das Ziel des Sohnes, hier bei den Schweinen zu landen? Ganz sicher nicht. Was war passiert? In dem Moment, wo er sich entschieden hat, fremd zu gehen, hat er sich dazu entschieden, der Sünde zu folgen, von seiner Lust treiben zu lassen. Und Sünde kennt immer nur eine Zielrichtung. Sie zieht nach unten. Wir lesen in der Epheser 4, Vers 22, deshalb legt eure alte Lebensweise ab, da eure trügerischen Begierden euch zugrunde richten. Die Begierden versprechen dir etwas, aber es halten es nicht. Die versprechen dir, dass du dadurch glücklicher wirst, aber du wirst es nicht. Und wenn du ehrlich mit dir bist, kennst du das nicht auch aus deinem Leben? Dass es Momente vielleicht gibt, in denen du den Kopf einfach mal ausschaltest und das machst, worauf du Lust hast, worauf du gerade Bock hast, ohne vielleicht zu überlegen, welche Konsequenzen dein Verhalten mit sich zieht. Du befindest dich in dem Moment, die Begierden vermitteln dir, dass du genau das brauchst. Vielleicht ist es bei dir die sexuelle Sünde in der letzten Woche gewesen, auf die du dich immer wieder einlässt. Vielleicht ein Götze in deinem Herzen, der Beruf, das Geld, ein Hobby, wovon du dir vielleicht versprichst, dass es dich glücklich machen wird. Vielleicht auch ein potenzieller Partner oder eine Partnerin, wo der Satan dir einredet, du brauchst einen Partner, um wirklich glücklich zu sein. Wo du vielleicht anfängst, Kompromisse einzugehen. Die Verlockungen ziehen dich nach unten. Und im ersten Moment fühlt es sich vielleicht gut an. Das tut es immer. Im ersten Moment macht es Spaß und du fühlst dich frei. Aber in dem Moment, wo du der Begierde folgst, entscheidest du dich, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und von Gott abzuwenden. Lasst uns schauen, wie es bei dem Sohn weiterging. Wir lesen ab Vers 17. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner, also Mietsklaven oder Knechte meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Plötzlich fällt es dem Sohn wie Schuppen von den Augen. Plötzlich wird es ihm bewusst, wie gut es ihm doch beim Vater ging. Dem Vater, von dem er loskommen wollte, bei dem er sich vielleicht so eingeengt gefühlt hat, bei dem er sich vielleicht alles andere als frei gefühlt hat. Bei ihm ging es doch gut, er hatte alles. Und auf einmal wird für ihn so ein Job als Tagelöhner ganz attraktiv, weil er merkt, selbst den Tagelöhnern bei meinem Vater geht es besser als mir jetzt. Und so beschließt dieser Sohn, zu seinem Vater zurückzukehren. Er erkennt nicht nur, dass sein lustgetriebenes Leben und sein Streben nach Erfüllung ihm nicht die Erfüllung und Freude brachte, die er sich erhofft hat, sondern er erkennt auch, was er eigentlich damit seinem Vater angetan hat. Er erkennt die Schuld, die er jetzt gegenüber seinem Vater hat, was er falsch getan hat, dass er gegen den Vater rebelliert hat und das im vollen Bewusstsein, als er sich vom Vater abwendete. Und der Sohn, der einst so offen gegen den Vater rebelliert, wird auf einmal ganz demütig. Er ist gebrochen, sein Stolz ist gebrochen, er ist am Boden und er merkt, ich bin es nicht mal würdig, seinen Sohn zu heißen. Ich stehe vor ihm mit leeren Händen da und mir bleibt eigentlich keine andere Wahl, als mich vor meinem Vater hinzustellen und völlig zu kapitulieren. Der kürzeste Krieg, den die Welt bisher erlebt hat, wurde am 27. August 1896 geschrieben. Dieser Krieg wurde zwischen Großbritannien und Sansibar, einem heutigen Teil von Tansania, geführt. Und die britische Flotte stellte dem Sultan von Sansibar ein Ultimatum, worauf 38 Minuten Feuergefecht folgten. Dieser Krieg dauerte von 9 Uhr bis 9 Uhr 38, bis der schlecht ausgerüstete Sultan kapitulierte. Zu kapitulieren bedeutet, sich vor jemanden zu beugen und ihm zu fügen. Aber dafür muss man ja auch wissen, vor wem, oder? Der Krieg war nicht nach 38 Minuten vorbei, weil der Sultan einfach nur erkannte, es wird in einer absoluten Katastrophe landen, sondern weil er erkannt hat und sich den Briten gebeugt hat und gefügt hat. Weil er gesehen hat, wir geben auf, wir haben keine Chance. Und vielleicht sitzt du hier heute und hast es genau so auch in deinem Leben erlebt. Du wolltest dein Leben leben ohne Gott, das tun und lassen, worauf du Lust hast. Aber anstatt sein Glück zu finden, bist du an deinem absoluten Tiefpunkt angekommen und warst zerbrochen und hast dich Gott zugewandt. Vielleicht hast du es aber auch schon früher bemerkt und Jesus gefunden, ohne dein Leben völlig an die Wand zu fahren. Vielleicht bist du aber jetzt gerade auch dabei, dich immer weiter und weiter von Gott zu entfernen. Dann möchte ich dich fragen, noch wie lange willst du gegen Gott rebellieren, um vielleicht zu erkennen, dass du es alleine nicht schaffst. Du musst nicht erst bei den Schweinen landen. Vielleicht sitzt du hier aber auch heute und das Gleichnis spricht genau in dein Leben. Du fühlst dich so weit weg von Gott wie noch nie. Du bist an deinem absoluten Tiefpunkt. Du bist vielleicht verzweifelt und weißt im Leben nicht mehr weiter und fragst dich, wie konnte ich nur an so einen Punkt kommen? Wie konnte ich nur hier landen? Und du sehnst dich nach Erlösung. Du sehnst dich nach Erlösung deiner Schuld, die so drückend ist. Du sehnst dich nach Vergebung. Du sehnst dich nach einer Liebe. Du sehnst dich nach einer Annahme und nach dem echten Leben. Und möchtest eigentlich in die Gegenwart Gottes zurück. Vielleicht ist es dein Gewissen, das dich plagt. Wieso sollte Gott mich annehmen? Ich habe ihm bewusst den Rücken gekehrt. Ich habe bewusst gegen ihn rebelliert und bin von ihm weg. Und du fühlst dich vielleicht so weit entfernt, dass du denkst, ich kann nicht mehr zurückkommen. Die Sünde kann mir nicht mehr vergeben werden. So jemanden will er doch nicht haben. Und bist total entmutigt. Dann lade ich genau dich heute ein, dich Jesus zuzuwenden. Der jüngere Bruder fasste den Entschluss, zum Vater zurückzugehen. Für die Juden war es ein Akt bodenloser Anmaßung und nicht demütiger Zerknirschung. Wie kann er es wagen, zum Vater zurückgehen? Aber komm, wir schauen uns an, wie der Vater auf diesen Sohn reagiert. So kommen wir zu meinem zweiten Punkt, der Vater, bedingungslose Liebe und Annahme. Wir lesen weiter im Text. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt. Und er lief hin, fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seinen Finger, an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Diese Verse offenbaren dir einen tiefen Einblick in Gottes Herz. Wie gnädig und wie wunderbar er ist. Der Sohn war noch ein ganzes Stück weit entfernt, als der Vater ihn sah. Und was passierte in dem Moment, als der Vater seinen Sohn in der Ferne wahrnahm? Wie reagierte er? Ach, da kommt ja mein Sohn, lief wohl doch nicht so gut. Nein, der Vater dachte auch nicht, ich wusste doch, er schafft es nicht alleine. Mal gucken, was seine Entschuldigung ist. Auch nicht. Der Vater reagierte auch nicht ganz nüchtern. Ach schön, mein Sohn kommt wieder. Nein, wir lesen, er wurde innerlich bewegt, lief hin, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Bist du dir bewusst, was das bedeutet? Diese Reaktion zeigt doch, wie wunderbar Gott ist. Diese Reaktion zeigt, dass Gott nicht so reagiert wie wir Menschen. Wenn uns im Straßenverkehr vielleicht jemand die Vorfahrt nimmt und wir erstmal kurz überlegen müssen, was jetzt das richtige Verhalten ist. Bei Gott ist es ein Reflex seines Wesens. Es ist seine Natur. So ist er. Er sieht den zerbrochenen Sünder und ist innerlich bewegt. Als der Vater den Sohn sah, wurde er vom Mitleid ergriffen. Es packte ihn. Sein Sohn, der respektlos war, der ihm den Rücken zugekehrt hat, der sein Vermögen verprasst war, hat. Und was löst es bei dem Vater aus, als der Vater den Sohn so sieht? Es trifft sein Herz, es rührt ihn an, seinen Sohn so zu sehen und weckt sein Erbarmen. Und der Vater läuft auf den Sohn zu. In der damaligen Kultur verhielt es sich gar nicht mit so einem Vater, dass er lief. Es war ein Unding. Kinder sind gelaufen, jüngere Männer, vielleicht Frauen, aber ein Familienvater lief nicht. Aber dem Vater hier ist es egal. Er hebt sein Gewand hoch und rennt seinem Sohn entgegen. Und spätestens hier waren Jesu Zuhörer jetzt völlig verwirrt. Das passte so gar nicht in ihr Bild eines Vaters, wie der hier reagiert. Und nachdem der Vater seinen Sohn jetzt in Empfang genommen hat, fängt der Sohn an, das zu erzählen, was er vorbereitet hat. Er bittet den Vater um Vergebung, er bekennt ihm seine Schuld. Und wir dürfen wieder staunen, wie der Vater reagiert. Er geht nicht auf die Fehler des Sohnes drauf ein. Er stellt dem Sohn nicht irgendwelche Bedingungen. Er verliert nicht ein Wort über die Fehler des Sohnes, nicht weil es ihm egal ist, sondern weil er sieht, dass sein Sohn zurückkommt und es ihm reicht. Er sieht, sein Sohn kommt und es reicht dem Vater, um ihn wieder voll anzunehmen und voll aufzunehmen. Und weiter lässt er ihn ein Gewand bringen, einen Ring an den Finger setzen und Sandalen an die Füße. Die Gewänder des Vaters, also das beste Stück überhaupt. Der Ring war eine Art Siegelring der Familie, also wie eine Geste der Wiederaufnahme. Und Sandalen trugen keine Sklaven. Sklaven waren diejenigen, die ihren Herren die Sandalen brachten und ihn anzogen. Was der Vater ihnen also zeigt: ich nehme dich wieder auf und noch mehr, ich will dich nicht nur als Sklaven aufnehmen, sondern wieder als mein Sohn in meine Familie. Und als wäre das nicht genug gewesen, veranstaltet der Vater jetzt noch ein Freudenfest, damit alle es mitbekommen, sein Sohn ist wieder zurückgekehrt. Er lässt ein Kalb schlachten und geschlachtete Kälber bedeuteten immer ein Festessen. Sein Sohn, der verloren war, ist nun wieder zu Hause, nun wiedergefunden. Das Familienverhältnis, das zerstört war, ist nun wiederhergestellt. Wir sehen in diesem Gleichnis einen Vater, der seinen Sohn mit purer und bedingungsloser Liebe und Annahme begegnet. Nichts von Bewährung, nichts von Beweisen, sondern der Sohn erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat und es reicht den Vater, um den Sohn wieder voll anzunehmen. Und so ist Gott. Er liebt dich bedingungslos und er nimmt dich an. Bei Gott ist es nicht wie bei manchen Ämtern oder Ärzten, die nur wenig Termine anbieten, dass du zu ihnen kommen kannst und nur wenig Leute aufnehmen können, sondern vielmehr wie bei so einem Hotel, das rund um die Uhr seine Gäste empfängt. Gottes Licht der Vergebung brennt immer und heißt Sünder willkommen, die zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Er hält Ausschau nach den Verlorenen und wartet darauf, dass sie zu ihm zurückkommen. Und wenn du das Gefühl hast, er kann dich nicht annehmen, er will es und er tut es. Wenn du das Gefühl hast, ich habe aber zu viel Schuld in meinem Leben jetzt wirklich auf mich geladen, diese Sünde kann er mir nicht auch noch vergeben, er will dir vergeben und er tut dir vergeben. Wenn du das Gefühl hast, du hast dich von Gott zu weit entfernt, all die Jahre bin ich jetzt von ihm weggelaufen, möchte ich dir sagen, es ist immer nur ein Schritt zurück. Du bist ein Gebet von ihm entfernt. Und wenn dir Leute in deinem Umfeld vielleicht anderes signalisieren, du musst erstmal besser werden, du musst dein Leben erstmal auf die Reihe kriegen, du musst nur eins, du musst dich ihm zuwenden und ihn um Vergebung bitten. Es spielt keine Rolle, was du getan hast oder wer du bist, denn es gibt keine Schuld der Erde, die seiner Gnade nicht gewachsen wäre. Er nimmt dich bedingungslos an und liebt dich, denn dafür ist Jesus doch schließlich auf die Erde gekommen. Dafür hat er den Preis am Kreuz gezahlt. Dafür ist er gestorben und hat für deine und meine Schuld bezahlt, um Verlorene zu suchen und zu retten, damit du zum Vater kommen kannst. Der Sohn, der sich hier vom Vater entfernt hat, erlebt hier also eine unglaubliche Wiederaufnahme. Und man könnte ja denken, die Geschichte sei jetzt vorbei. Aber sie endet hier nicht, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht sitzt du hier jetzt auch und denkst, ja, aber ich habe mich nie so vom Glauben entfernt. Ich bin eigentlich immer in der Kirche gewesen, habe mich nie wirklich vom Glauben distanziert, habe nie so offen gegen Gott rebelliert. dann lade ich dich jetzt auch ein, mit mir den zweiten Sohn anzugucken. Und so kommen wir zu meinem dritten Punkt, der ältere Bruder, moralisch und verloren. Wir lesen weiter im Text, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und Reigen. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Bruder hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Während das Fest also schon am Laufen war, arbeitete der ältere Bruder noch draußen auf dem Feld und jetzt nähert er sich dem Haus und hört die Musik und die tanzenden Leute. Und wahrscheinlich fiel ihm kein freudiges Ereignis ein. Er wusste nicht, warum der Vater jetzt so ein Fest schmeißt, weshalb er einen Diener zu sich rief und sich mal über den Anlass erkundigte, warum da so ein Fest läuft. Und dieser Diener, wahrscheinlich auch in bester Laune, erzählt ihm, dein Bruder ist wieder da, dein Bruder, der verloren war, ist wieder zu Hause. Und jetzt achtet mal darauf, wie dieser ältere Bruder reagiert. Wir lesen, er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit den Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Warum wird dieser Bruder hier so zornig? Normalerweise war es so, dass der ältere Bruder eine Art Bindeglied zwischen den jüngeren Geschwistern und dem Vater war. Er war also die Bezugsperson für die jüngeren Geschwister. Ob er nun wollte oder nicht, es wäre eigentlich seine Pflicht gewesen, für seinen jüngeren Bruder einzustehen und ihm zur Seite zu stehen. Aber dieser Bruder wird zornig, ärgert sich darüber und möchte nicht ins Haus zurückgehen. Dieser Bruder stört sich so daran, dass sein Vater seinem Jüngeren mit so einer Annahme und Liebe begegnet, dass er ihn wieder aufnimmt, barmherzig mit ihm ist und ein tolles Fest für ihn schmeißt. Und wieder dürfen wir hier auch wieder über die Reaktion des Vaters staunen. Auch hier kommt der Vater wieder dem Sohn entgegen, lädt ihn ein, ins Haus zu kommen, bei ihm zu sein. Aber dieser Sohn lässt plötzlich alles raus, was in seinem Herzen ist. Wir lesen nicht, dass er seinen Vater mit Vater oder Herr anspricht, sondern er sagt, siehe oder hör zu und legt los. Ich habe dir über die vielen Jahre gedient. Ich habe niemals ein Gebot übertreten. Mir hast du niemals einen Bock geschlachtet, sodass ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Ich. Was er dem Vater eigentlich sagen will, ist, ich habe es verdient, dass du für mich so ein Fest machst, weil ich alles für dich getan habe. Ich habe mich doch all die Jahre für dich aufgeopfert. Schau meine Leistungen an. Eigentlich schuldest du es mir. Dein anderer Sohn hat doch dein Vermögen mit den Huren verprasst. Interessant ist, dass dieser Text uns gar nicht sagt, wofür genau der jüngere Sohn das Geld ausgegeben hat. Ist es hier also jetzt wirklich die Wahrheit oder auch nur eine Beschuldigung? Es zeigt auf jeden Fall, wie richtend und herablassend der ältere Bruder hier über den Jüngeren denkt. Aber was ist der Grund, warum dieser ältere Sohn so eine verbitterte Herzenshaltung an den Tag legt? Warum er so zornig wird. Auch bei diesem Sohn finden wir ein zutiefst egoistisches Verhalten, bei dem es ihm eigentlich auch nur um sich selber ging. Wie meinem jüngeren Sohn ging es auch dem Älteren eigentlich nie darum, die Beziehung zum Vater zu führen. Es ging ihm nie um die Liebe zum Vater, sondern schlussendlich auch nur darum, Dinge vom Vater zu bekommen. Dinge zu bekommen, die er haben will. Auch sein Verhalten hätte in der damaligen Zeit eigentlich eine Strafe mit sich gezogen. Denn Punkt ist, dieser Bruder hat sich genauso weit entfernt wie der Jüngere. Bei dem Jüngeren war es die Lust, von der er sich hat treiben lassen, und bei ihm seine moralische Rechtschaffenheit und seine eigenen Leistungen, auf die er setzt. Dem älteren Bruder ging es im Herzen auch nicht darum, eine Beziehung zum Vater zu haben, wirklich den Vater zu haben, sondern auch nur sein Leben zu kontrollieren, wie der Jüngere, aber auf eine andere Art und Weise. Er opferte sich auf, er schuftete und arbeitete mit dem Ziel, dem Vater gegenüber etwas in der Hand haben zu wollen. Den Vater in eine Lage zu bringen, wo der Vater ihm etwas schuldig sei. Er gehorchte dem Vater, um etwas zu bekommen. Nicht um den Vater zu bekommen, nicht um eine Beziehung zum Vater zu haben, nicht um dem Vater Freude zu machen, sondern weil er vom Vater bestimmte Dinge haben wollte. Ältere Brüder tun all diese Dinge schlussendlich auch nur für sich selbst. Ältere Brüder glauben, dass wenn sie ein gutes Leben führen, Gott ihnen auch ein gutes Leben schuldig sei. Ältere Brüder bauen auf ihre Leistungen und sind der Meinung, dass sie im Gegenteil dazu von Gott etwas verdient hätten. Im Gegenteil zu den jüngeren Brüdern. Und wenn dies nicht geschieht, dann offenbart sich erst im Herzen, was wirklich drin ist. Der Zorn oder die Bitterkeit. Timothy Keller sagte einmal, wenn sie meinen, Rechtschaffenheit und Anstand seien ein Weg, sich bei Gott ein gutes Leben zu verdienen, wird der Zorn sie zerfressen. Denn das Leben läuft niemals so, wie wir es uns wünschen. Sie werden immer das Gefühl haben, dass ihnen mehr zusteht, als sie bekommen. Sie werden immer jemanden vor Augen haben, den es in irgendeinem Bereich des Lebens besser ergeht als ihnen. Und sich fragen, warum der und nicht ich? Und das nach allem, was ich getan habe. Die Frage, die sich daraus für dein Leben ableitet, ist, um wen geht es dir wirklich? Geht es dir um Jesus selber? Geht es dir um die Beziehung zu ihm? Oder geht es dir schlussendlich doch nur um dich? Für wen setzt du dich ein? Für wen opferst du deine Zeit, in die Gemeinde zu kommen und zu dienen? Was motiviert dich wirklich, Gott zu gehorchen und ihm zu folgen? Vielleicht machst du nicht gleich dein Heil davon abhängig, deine Rettung, weil du weißt, es ist Gnade. Aber vielleicht rutschst du dennoch im Alltag immer wieder in eine Rechtschaffenheit, wo du glaubst, dir bei Gott bestimmte Dinge verdienen zu können, wo du glaubst, Gott in eine Lage zu bringen, dass er dir doch etwas schuldet. Gott, so viele Jahre opfere ich mich schon für dich auf. Jetzt habe ich es doch mal verdient, dass du mir wenigstens diesen kleinen Wunsch erfüllst. Immerhin habe ich mich nicht in der Jugendzeit von dir abgewandt. Gott, jetzt kannst du mal auch meinen Kinderwunsch vielleicht erfüllen. Warum ihren? Immerhin bin doch ich diejenige, die immer eine treue Ehefrau war, nicht fremdgegangen ist. Gott, habe ich nicht schon längst einen Partner verdient? So viele Jahre opfere ich meine Zeit auf, in der Gemeinde zu dienen, nicht wie die anderen, die machen gar nichts. Vielleicht aber auch umgekehrt, wenn es mal schief läuft. Gott, seit klein auf gehe ich in die Kirche, mach was du willst und du plagst mein Leben mit Leid, mit Krankheit. Der neben mir, der ist gerade mal seit einem Jahr im Glauben und besser könnte es ihm nicht gehen. Habe ich es nicht mehr verdient? Kennst du diese Gedanken? Den Gedanke, dass Gott dir was schulden sollte, weil du dir vielleicht etwas verdient hast? Geht es bei dir vielleicht so weit wie beim älteren Bruder, dass du Leuten den Weg zu Jesus verweigerst, weil du ihnen vielleicht signalisierst, sie müssten sich erstmal hinten anstellen, sie müssten erstmal bestimmte Bedingungen erfüllen. Es kann frustrierend sein, wenn das Leben nicht nach diesen Regeln läuft, oder? Es kann enttäuschend sein, vielleicht so weit, dass du wütend wirst auf Gott. Aber die Wahrheit ist, dass du erkennen musst, Gott schuldet dir gar nichts. Wenn Gott dir etwas schuldet, dann ist es doch die gerechte Strafe für deine Schuld, auf dich zu nehmen. Aber Gott lädt auch den Selbstgerechten ein, Erlösung und Vergebung anzunehmen. In den letzten beiden Versen lesen wir, wie der Vater dem älteren Sohn noch etwas mitgibt. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss jetzt doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Der ältere Sohn in dieser Geschichte war ein Bild für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus hier zuhörten. Sie störten sich daran, dass Jesus den Sündern und Zöllnern mit so einer Liebe und Annahme begegnete. Sie störten sich an der bedingungslosen Liebe. Ihrer Meinung nach hatten sie alles eingehalten und waren dafür nicht belohnt worden, wie sie es verdienen. Sie schauten auf ihre Leistung, sie schauten auf ihre eigene Rechtschaffenheit und waren blind für ihre eigene Verlorenheit. Blind für ihren Stolz, blind für ihre Versuche, sich selbst zu erlösen. Und wir lesen nicht, wie der ältere Bruder sich in dieser Geschichte entscheidet. Jesus stellt die Pharisäer vor die Wahl. Jesus hielt ihn zwei Wege vor Augen, zwei Söhne, die sich von Gott entfernt hatten, zwei Söhne, die gegen Gott rebellierten. Der eine, indem er böse war, indem er sich von seiner Lust treiben ließ, machte, worauf er Bock hatte und das Leben ausreizte. Und der zweite, indem er gut war, indem er moralisch ein rechtschaffendes Leben führte und der Meinung war, sich dadurch bei Gott Dinge und die Annahme verdienen zu können. In ihrem Herzen waren sie beide gleich, beide verloren, beide getrennt vom Vater, beide gleich weg. Aber Gott als ihr liebender Vater begegnet beiden und möchte ihnen bedingungslose Annahme und Liebe geben. Und das geht nur durch den einen, Jesus Christus. Das Evangelium lädt jeden Menschen ein. Es lädt dich ein, ob du dein Leben von deiner Lust hast treiben lassen und dich dadurch von Gott entfernt hast, ob du auf deine eigenen Werke, Taten und Leistungen baust, auf deine eigene Rechtschaffenheit. Du findest das Leben nur in Jesus. Nur durch sein Blut wirst du gerettet. Nur durch Jesus bekommst du echte Annahme und Liebe und Vergebung. Er ist der gnädig und vergibt dir, wenn du dich ihm zuwendest. Und das ist, dazu lade ich dich heute ein und möchte dich ermutigen, auch für die nächste Woche wieder einzig und allein dein Vertrauen Tag für Tag auf Christus zu setzen, auf Christus zu bauen, auf das, was er am Kreuz für dich getan hat und dich ihm zuzuwenden. Amen.